möchten wir loben und preisen. Danke, Herr, dass du mit uns unterwegs bist und dass du uns auch durch die Wüstenzeiten durchführen tust, damit wir dir dürfen ähnlicher werden, Herr, dass wir abhängig werden von dir und dass wir dich dürfen besser kennenlernen, dass wir dürfen geistlich wachsen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt einfach auch heute Morgen zu uns reden tust, Herr, dass du uns frei machst und dass wir auf dich hören können und dass du zu uns reden tust. Amen. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen auch alle Gäste, die unter uns sind, das erste Mal da sind. Auch alle, die uns dann nochmal zuhören via Podcast. Dürfen wir auch nicht vergessen, es sind immer mehr Leute, die auch die Predigten auf dem Podcast hören tun. Wir fahren heute weiter. Heute ist der zweite Teil vom Thema Zwischenland. Ich sage dem auch eben Wüstenzeiten, Situationen, wo man vielleicht ein bisschen mehr oder weniger herausgefordert wird. Ich habe mir überlegt, als ich das letzte Mal in der Wüste war, ganz konkret, und habe gemerkt, das ist schon lange her. Ich bin vor 25 Jahren mit Erika und mit dem Johannes Wirth, wo es noch Reisli gemacht haben, zwischen Ägypten und Israel in der Wüste unterwegs gewesen. Und meistens, wenn ich unterwegs bin, habe ich nicht viel dabei, nur ein Rucksäckchen. Es hat schon dort Flip-Flop gegeben und kurze Hose, kein Fotoapparat, darum gibt es auch kein Bildchen. Und wir sind dort auf den Berg Sinai aufgestiegen am Nachmittag und ich habe gedacht, wow, es ist heiß und wir haben fast nichts zu trinken gehabt. Und ich dachte, hey, wenn jetzt endlich kühl. Und dort oben war dann meine erste Nacht oder unsere erste Nacht in der Wüste und dann haben wir einfach gemerkt, so nach Mitternacht, es ist brutal kalt geworden. Und ich habe, glaube ich, noch nie so gefroren, jetzt mal vom Militär abgesehen, wie dort auf dem Berg oben. Wir haben uns nichts sehnlicher herbeigesonnen als eben der Sonnenaufgang. Darum geht man ja dort, damit man noch die Sonne anschauen kann, wenn sie aufgeht. Und ja, und dann bis zur ersten Strahlen können und dann geht es dann wieder steil darauf, wird dann extrem warm und dann freut man sich, wenn es wieder ein bisschen abkühlt. Aber eben, wir sind unterwegs mit dem Volk Israel, das hier in der Wüste unterwegs ist. Wir haben letztes Mal gehört, wir haben die Predigt von Adrian, dort, wo sie vor dem Schilfmeer gestanden sind, auch dort die Situation. Eigentlich hinter sie haben sie nicht können, links haben sie nicht können, rechts haben sie nicht können, geradeaus haben sie nicht können. Und dann ist eben der Druck noch von hinten gekommen. Und vielleicht hat es den Druck eben auch gebraucht, von dieser ägyptischen Streitmacht, dass nachher, ich sage jetzt, eines der grössten Wunder der Bibel gewirkt hat, wo sich das Schilfmeer geteilt hat. Und auch dort hat sich Gott überlegt, wo die stationiert waren, sind, dort die Israeliten. Es ist wirklich dort so, wie es Adrian gesagt hat, ein Ort, wo das Schilfmeer eben nicht sehr tief ist. Wenn man ein paar Kilometer nach links oder ein paar Kilometer nach rechts geht, geht es bis über 1000 Meter runter. Aber dort gibt es wirklich so eine Strasse über das Schilfmeer, wo es eben nicht so tief ist und wo dann das Volk Israel hätte übergehen Und ich lese euch kurz vor, wo wir stehen. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Kaum ist das Wunder passiert, sie sind auf der sicheren Seite, die ägyptische Streitmacht ist versenkt, alle sind gestorben, man sieht noch die Leichen am Strand und jetzt sind sie da 3 Tage unterwegs, haben nichts mehr zu trinken und sind bereits am Anschlag, klagen den Mose und den Aaron an und sagen, ja, warum habt ihr uns da rausgeführt? So geht es nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, das Volk Israel war so viele Jahre in der Sklaverei in Ägypten und sie haben sich wirklich die Freiheit gewünscht und jetzt sind sie in der Freiheit und jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt und kaum sind sie draußen, sehnen sie sich schon wieder zurück von dem, was sie hatten. Und das ist natürlich nicht einfach. Das ist oft auch bei uns so, wenn es wieder ein neuer Lebensabschnitt kommt, ein neuer Arbeitsblatt oder wir fangen die Lehre an, wir werden pensioniert oder einfach einen neuen Abschnitt, dass man dann plötzlich, ja, gibt es Herausforderungen, gibt es Probleme, gibt es Schwierigkeiten. Und dann sehnen wir uns wieder zu dem zurück, was vorne war. Und ich denke, da ist auch, können wir das begreifen, es ist menschlich, was sie da gemacht haben. Und Gott hat aber ihres Murren gehört. Und wir können jetzt das 2-3 Mal dann in dieser Predigt. Er hat sie nachher nach Elim geführt. Das ist nicht weit weg von dort, von Mara. Mara heisst bitteres Wasser. Und dort haben sie 12 Wasserquellen und 70 Baum, Palmen gefunden, wo sie sich können ernähren konnten. Elim, das sieht man hier sehr schön. Sie sind Mara, ein bisschen weitergelaufen. Elim, das gibt es auch heute noch, also die Oase, die gibt es noch. Und nachher biegen sie dann links ab, Richtung Wüste, die Wüste sind. Die Wüste, das geht, wenn man heute auf Google Earth geht, das sieht heute so aus. Elim hat vermutlich jetzt ein bisschen mehr als 70 Palmen, aber das gibt es also heute noch. Aber Gott, und das wissen wir auch, jetzt ist das Volk Israel hierher gekommen und hat gefunden, wow, cool, Oase, es hat Wasser, es hat Essen, warum wollen wir mehr, da bleiben wir. Und nachher geht es dann schnurstracks ins Land Kanaan, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, kommen, bleiben da. Aber ich glaube, wir wissen selber aus unserem Leben, wenn wir da immer durchend von Oase zu Oase würden wandern, dann wäre es vermutlich relativ einfach in unserem Leben, weil wir würden selbstgefällig werden, uns geht es gut, wir werden bequem, keine Herausforderungen mehr. Ja, das ist leider nicht das Leben. Es gibt immer, die Strasse geht nicht immer geradeaus mit Jesus, sondern es geht immer wieder links und rechts und ab und zu geht es in die Wüste. Und wir wissen ja auch, wenn wir die Bibel lesen, dass die Wüste ist immer wieder ein Sinnbild eben auch von Prüfungen, die uns Gott möchte formen. Jesus selber war in der Wüste, ist dort vom Teufel versucht worden. Johannes der Täufer war in der Wüste. Es sind viele andere bekannte Persönlichkeiten der Bibel, sind in der Wüste gewesen. Und Gott hat dort etwas mit ihnen gemacht. Nochmal einfach kurz, eben, Gott auch da mit dem Volk Israel sind 40 Jahre unterwegs gewesen. Sie haben nicht den geraden Weg genommen durch die Wüste. Man hätte ja da können relativ von Ramses da über auf Kanaan, da wäre vielleicht nicht so weit gewesen. Noch kurz, das sind etwa 120 Kilometer, wenn ihr da schaut, das sind vielleicht dann 300, 400 Kilometer wäre da gewesen. Nein, sie sind da durchab, sie sind da über Schilfmeer, da wo wir letztes Mal gehört haben, sie sind dann auf Mara gekommen, das erste Mal in der Wüste, dann sind wir jetzt da bei Elim, dieser Oase, und nachher geht es eben in die Wüste Sin und nachher in die Wüste Sinai und dann ja, das kommt dann alles noch. Einfach, dass er da ist, immer wieder wichtig, dass wir das auch vor Augen haben, wo sie da durchgezogen sind. Und kaum haben sie genug zu trinken gehabt, haben sie gegessen gehabt, ist es natürlich dann eben weitergegangen und die nächste Herausforderung ist gekommen. Wir lesen im 2. Mose, Kapitel 16. Und sie brachen von Elim auf, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt und diese ganze Versammlung an Hunger sterben lassen. Also nachdem sie durchgehauen haben und Gott dort geschaut hat, dass sie Wasser haben, kommt jetzt die nächste Herausforderung, der Hunger. Die Wüste, muss man sich schon vorstellen, ist natürlich für die Ägypter ein Riesenschock. Sie kommen aus einem fruchtbaren Land, Ägypten. Dort haben sie mehrmals im Jahr können ernten, sie haben genug zu essen gehabt, und wenn man sich in der Wüste nicht auskennt, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. Man muss wissen, wo die versteckten Quellen sind, man muss wissen, was man essen kann und was nicht. Und ich denke auch da, das ist menschlich zu sein, dass sie gesagt haben, hey, so geht das nicht, wir werden verhungern und wir sehnen uns zurück nach dem, was war. Oft vergisst man dann auch in solchen Situationen, und ich denke, das ist auch menschlich, was Gott schon alles gewirkt hat im Leben, was Gott schon alles für positive Sachen gemacht hat im Leben. Man vergisst alles, eben man sieht, man ist nur noch am Klagen und denkt, das ist nicht gut. Wobei, ich möchte ja auch ganz klar betonen, Klagen ist nicht etwas Negatives. Also, wenn man Psalmen lesen und wenn man den David lesen, der hat jemand einen Klagepsalm geschrieben, den er Gott auch angeklagt hat. Ein ganz berühmter Psalm ist der Psalm 22. Wenn der mal lesen, wo David Gott wirklich anklagt. Es gibt aber auch den Psalm 13 und noch andere Klagepsalmen. Ich denke, das ist auch gut, wenn wir formulieren, was nicht gut ist und Gott das auch so darbringt. Und nichts anderes haben sie hier auch gemacht. Problematisch ist vielleicht, dass sie hier Mose und Aaron angeklagt haben, die ja eigentlich nicht viel können, sondern die Klage gehört eigentlich direkt zu Gott. Aber Gott hat ja das nicht persönlich genommen und hat irgendwie gefunden, komm jetzt hier Gericht und wir raffen die Leute weg und so. Sondern Gott ist ein guter Gott. Er steht zu seiner Treue und er hat ja auch Zusagen gemacht, dass das Volk nicht wird untergehen. Und darum hat er auch für die geschaut. Wir lesen noch eine weiter, wie Gott da reagiert hat. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiteten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Und Mose und Aaron sagten zu allen Söhnen Israel: Am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Dann geht es weiter. Und Mose sagte: Dadurch werdet ihr erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot, bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Und Mose sagte Aaron: Befiehl der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, tretet vor dem Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Da geschah es, als Aaron zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in einer Wolke. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Rede zu ihnen und sprich: Zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen. Und am Morgen werdet ihr vom Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Gott ist den Vorwürfen, dem Klagen vom Volk nicht irgendwo mit Vorwürfen entgegengekommen, sondern er hat die Bedürfnisse vom Volk Israel ernst genommen. Am Morgen hat das Volk Israel etwas auf dem Boden gefunden. Wir wissen, was es heute ist. Es ist das Manna. Das gibt es auch heute noch. Wer von euch hat schon mal Manna gegessen, probiert? Niemand? Speziell. Also heute auch die Beduinen in der Wüste, also das Manna gibt es noch. Der Baum heisst Tamariske und das ist so ein Saft, der rausläuft. Mal schauen, ob ich hier ein Bild habe. Das geht so aus und der Saft tropft auf den Boden und den kann man einsammeln. Den muss man aber relativ zügig einsammeln, weil wenn die Sonne relativ stark scheint, dann ist das nicht gut. Es wird auch heute noch in Sizilien wird das angepflanzt und man kann das essen. Es sieht aus wie Zucker. Maria probiert keinen, aber ihr könnt da mal probieren. Könnt es so rausnehmen. Es ist nicht grusig, es ist recht süß. Man sagt, es hat einen Haufen Kohlenhydrat. Und ja, einfach mal probieren. Aber auch hier speziell, dass Gott auch hier Natur sich zunutze gemacht hat. Also die Bäume, die es in der Wüste gegeben, vermutlich nicht in dem Ausmaß, dass man die 600'000 Männer plus ein paar Frauen plus ein paar Kinder hätte können vollständig sättigen. Aber grundsätzlich, das Manna, das gibt es auch heute noch. Und Gott hat aber dem Volk nicht nur das Manna oder das Brot gegeben, sondern hat ihnen auch Fleisch gegeben. Und auch dort ist speziell, wir haben vorhin gelesen, wir sind da im Frühling unterwegs und im Frühling ziehen relativ wirklich sehr viele Wachteln vom Süden Richtung Norden. Und die sind dann dort, wo in dieser Wüste sind, wo wir jetzt sind, sind die oft sehr erschöpft. Und das ist auch heute noch so, dass man dann im Frühling praktisch die Vögel kann mit den Händen fangen und essen, oder? Und auch da ein Phänomen, sie sind da im Frühling unterwegs gewesen, das Volk Israel, hat die Wachtel geschenkt. Natürlich nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Und auch da ein Zeichen, das Volk Israel war abhängig von Gott und Gott hat es erhört und hat im rechten Moment Manna geschenkt und Wachtel geschenkt. Gott, und das Volk Israel hätte das eigentlich müssen wissen, oder? Weil sie sind ja nie irgendwo hängen gelassen worden von Gott. Und trotzdem sind sie da immer wieder ins Klagen gekommen, ins Murren gekommen, aber Gott ist gnädig und schaut für das Volk. So wie er auch für uns schaut, oder? Wir sind alle unperfekt, wir sind da nicht in der perfekten Gemeinde. Wir haben zwar schöne Räume und alles, aber dass es uns noch gibt und die ganze Gemeinde, Jesus, beruht auch auf der Zusage von Gott, dass er eben die Gemeinde nicht untergehen lassen wird. Und die Gemeinde wird bestehen, bis Jesus wiederkommt. Ja, dank der Treue von Gott. Aber bis es so weit ist, gibt es Herausforderungen, gibt es Schwierigkeiten, wo es Gott möchte prüfen, wo er möchte wirklich auch uns auf die Probe stellen, wo stehen wir, wie sind wir mit ihm unterwegs. So wie das Volk Israel jeden Tag wieder hat müssen, wirklich sich in die Abhängigkeit von Gott hingeben. Sie haben auch nicht dürfen mehr sammeln, weil wenn sie mehr gesammelt haben, als sie hätten mögen essen, dann ist es eigentlich das Manna von den Würmern zerfressen worden. Und das kommt hier im nächsten paar Versen, sehen wir da. Da sahen die Söhne Israel und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon, jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten. Der eine viel und der andere wenig. Also haben nicht alle gleich viel gesammelt. Der eine hat ein bisschen mehr Hunger, hat ein bisschen mehr gesammelt, der andere ein bisschen weniger. Aber es haben alle genug bekommen. Gomer ist übrigens eine Maßeinheit, das gibt man nur in der Bibel, nur in diesem Kapitel und sonst nie nicht. Man geht davon aus, es ist etwa 2,5 Liter. Also relativ viel, wenn man denkt, das Schälchen. Da hat es ein paar Dezi drin, also haben die relativ viel von dem Manna gegessen. Ja. Und 2,5 Liter geht man davon aus, ist sogar einer die Unterdings. Es gibt Schätzungen, die gehen bis auf 8 Liter. Aber eben, es entspricht ja auch, es passt vielleicht, dass ein Gomer relativ eben ein bisschen dehnbarer Begriff ist, weil der eine hat ein bisschen mehr gesammelt und der andere ein bisschen weniger. So ist für einen Gomer ein bisschen weniger gewesen und für den anderen ein bisschen mehr. Aber die unterste Schätzung ist bei 2,5 Liter. Als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig, bis zum Morgen. Aber sie hörten nicht auf, Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie und sie sammelten es am Morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot, 2 Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Er sagte zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt. Und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück bis zum nächsten Morgen, wie es Mose geboten hat. Und es wurde nicht stinken und es kam kein Wurm hinein. Mose sagt, esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Am 7. Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim, niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. Da ein sehr schönes Bild, das wir gelesen haben, was ist das richtige Maß und was ist für uns das richtige Maß? Und da können wir uns jeden fragen, für den einen ist es so und für den anderen anders. Es ist für jeden individuell. Es gibt nicht ein Maß, sondern für jeden ist das Maß anders. Und das gilt auch für unsere Gemeinde. Was ist da das richtige Maß? Wie sind wir unterwegs? Sind wir richtig unterwegs? Investieren wir unsere Zeit, unsere Ressourcen in die richtigen Sachen? Oder möchte uns Gott etwas anderes sagen? Auf was sollen wir uns konzentrieren? Gott sagt uns, wie da, nimm jeden Tag, wie er kommt, und Gott sorgt für uns jeden Tag. Interessant ist auch, dass das Manna relativ zügig eingesammelt werden musste. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann ist es nachher verfault und eben die Würmer sind gekommen. Und wir sind da in der Zeit vor dem Zehngebot. Und Gott hat jetzt schon für sein Volk geschaut und sie haben geschaut, dass eigentlich bis zum Feierabend genug zu essen hatten und dass sie nachher haben können den Feierabend geniessen. Und auch am Tag vor dem Ruhetag hat Gott geschaut, dass sie wirklich am Tag vorne das einsammeln können, was sie brauchen, damit sie nachher den Sabbat feiern können. Auch das eine ganz, ganz spezielle Geschichte und interessant, dass Gott das wirklich so eingeführt hat und das auch relativ da in ein paar Versen klar gesagt hat. Bei uns ist natürlich das Thema, und da zähle ich mich natürlich auch zu, wir möchten natürlich nicht abhängig sein oder voll abhängig sein von Gott, sondern wir möchten möglichst unabhängig sein, wir möchten sicher sein, wir möchten die Reserve haben, wir möchten alles planen und wissen, ja, wie es geht. Und das ist immer Schwierigkeit. Wir sehen es ja jetzt auch im Bau. Am liebsten wüssten wir schon, mit diesen Einsprachen, es geht so. Aber ja, auch da erleben wir, ich habe das selber mit überlebt, erlebt, wie die grossen Wunder, die wir erlebt haben, jetzt mit dem Kauf vom Gebäude mit dem Geld, das wir zusammen haben. Jetzt erleben wir ein paar kleine Wunder. Wir haben die Wohnung jetzt ein paar Wochen ausgeschrieben. Wir haben zwar zuerst gedacht, wir machen ein Büro. Wir haben die Leute, wir haben sie da ausgeschrieben. Es hat sich jetzt niemand von der Gemeinde gemeldet, aber wir haben jemanden externer, der wir dafür gebetet hat, der jetzt die Wohnung angeschaut hat. Und obwohl jetzt da noch nicht, jetzt so seit dieser Woche ist die Küche drin und das Badzimmer ist auch drin, aber wo wir, bevor wir die Wohnung ausgeschrieben haben, hat man dann noch nicht anschauen. Und trotzdem hat uns Gott jetzt jemanden geschickt, der auf den 1. August einzieht. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir uns wirklich in die Abhängigkeit von ihm hineingehen und dann erleben wir auch die grossen Wunder. Jemand, wo das gelebt hat und gesagt hat, hey, wo sich das auch zum Vorbild genommen hat, gesagt hat, ich möchte wirklich so, wie das Volk Israel unterwegs sein. Und auch so wie der Elia, der das auch so gelebt hat, in der völligen Abhängigkeit von Gott, ist der Gunnar Olsen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch kennt. Das ist ein Schwede, Business ohne Grenzen, ist ganz, ganz ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen und hat dann Gott gesagt, du, ich gebe mich voll, also wirklich in die Abhängigkeit von dir. Und ist ein ganz, ganz ein spannendes Buch. Gott hat ihm dann, nicht nur ihm, sondern auch seiner Frau, hat auch eine Frau gehabt und ein paar Kinder, konkret gesagt, wen er sein Geld muss verteilen. Und das ist wirklich, am Anfang sind zufällig Leute, die in sein Haus gekommen sind und gesagt haben, sie brauchen Geld. Und Gott ihm immer wieder gesagt hat, gib, gib, gib. Und am Schluss hat er einen Traum gehabt und gesagt hat, und jetzt gibst du dein Haus und dein Auto und alles, was du hast, gibst dieser Familie. Und er, wow, nachher hat er wirklich nichts mehr gehabt. Und er hat es gemacht, auch die Frau hat einen ähnlichen Traum gehabt, oder hat das auch so gesehen und hat sich nachher völlig in die Abhängigkeit von Gott gegeben. Und ganz spannend, wie er nachher wirklich, da, wo wir vielleicht auch schon gehört haben, sind nachher am gleichen Abend sind Leute gekommen, aus der Nachbarschaft, irgendeine Frau, und hat gesagt, oh, irgendwo da, ich sage jetzt da, im Mikro von Schweden ist die Brotaktion gewesen, ich habe 10 Brot gekauft, ich brauche aber noch 2. Ich weiß nicht warum, aber ich stand jetzt vor der Tür und ich gebe dir 8 Brot. Und so hat er ganz, ganz viele Sachen erlebt. Für mich auch spannend gewesen. Er ist nachher eine Zeit lang auf Brasilien. Er hat nicht Portugiesisch. Er hat dann auf Portugiesisch Predigten gehalten, obwohl er die Sprache nie gelernt hat. Hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht Englisch können. Hat aber später Englisch können Und dann ist das Portugiesisch wieder weg gewesen, wenn er es nie gehabt hat. Auch da ganz spannende Sache, weil das ist auch das Thema, das wir haben. Gott gibt uns manchmal Gaben für einen bestimmten Zeitraum, nicht immer für immer und ewig, sondern genau dann, wenn wir es brauchen. Und wenn wir es nicht mehr brauchen, kann Gott auch wieder mal eine Gabe wegnehmen. Ganz, ganz spannende Themen. Ein anderes Buch, wo mich jetzt einfach auch, ich bin ja auch in dieser Zeit drin, wieder einmal in so einer Wüstenzeit. Ich habe das schon vor 5 Jahren erlebt, wo meine Firma verkauft worden ist oder dort, wo ich geschafft habe und ich dort ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht habe, weil ich mich dort auch voll in die Abhängigkeit von Gott hineingegeben habe. Ich kann ja sagen, das ist, wie jetzt Adrian auch letzten Sonntag gesagt hat, wenn man so eine Wüstenzeit erlebt, dann bringt einem das auch näher zu Gott. Und ich habe dort auch Gebetserhöhungen erlebt, wo ich vielleicht sonst, wenn ich in so einer Oase bin, vielleicht nicht unbedingt erlebe. Ich mache nur ein Beispiel. Ich habe dann irgendwann nach einem halben Jahr wieder einen Job gehabt. Ich habe sogar eine Auswahl gehabt von 2 Jobs. Gott hat mir dort ganz klar gezeigt, welchen, dass ich nehmen soll. Obwohl es für mich nicht so menschlich nicht ganz nachvollziehbar war, aber es hat dann noch gleich gepasst. Und nachher war es noch so, hätte ich eigentlich am 1. Januar anfangen. Meine Mutter ist aber dann im Januar 60 geworden und war in Südafrika unten. Und ich habe Gott gebeten, ja, soll ich jetzt noch auf Südafrika und mit meiner Mutter dort unten den 60 feiern. Und dann war es so, dann hat mir der neue Arbeitgeber angerufen und gesagt, ja, sie wären wahnsinnig froh, wenn ich nicht am 1. Januar anfangen würde. Obwohl ja, als Finanzler wäre ja eigentlich gut, 1. Januar, da kann man den ganzen Jahresabschluss machen, sondern erst am 1. Februar. Und ich, okay, ist gut, oder? Für mich war das aber noch nicht fertig gewesen. Nachher musste ich dann noch mal auf London, noch im Dezember, für noch mal ein Gespräch, auch mit einem grossen Chef. Und dann bin ich auf das London geflogen, habe dort am Flieger gebettet und nachher bin ich da im Hotel angekommen, am Flughafen. Und dann habe ich gefragt, ja, wo jetzt das Meeting stattfindet. Und dann hat es geheißen, ja, das Meeting findet statt im Meeting Room Kapstadt. Und dann war für mich irgendwie klar, Kapstadt, klar, jetzt gehst du. Und ich bin dann im Januar auf Südafrika gegangen. Und so durfte ich einfach ein paar Sachen mit Gott erleben. Ich bin auch jetzt wieder in dieser Zeit. Jetzt ist meine Firma wieder verkauft worden nach 5 Jahren. Und ich kann euch sagen, jetzt, weil ich das schon mal erlebt habe, kann ich es jetzt auch viel, viel ruhiger, viel gelassener nehmen, weil ich weiss, ich bin in der Abhängigkeit von Gott und Gott schaut für uns. Und wenn ihr auch, wichtig ist einfach, dass man Zuversicht nicht verliert und eben auch nicht vergisst zu danken für das, was Gott uns alles schenkt. Mir hat noch über das Buch empfohlen, das ist nicht christlich, aber «The Big Five for Life». Da geht es darum, in diesem Buch, ich wollte eigentlich am Anfang eine Frage stellen, ist heute ein guter Museumstag? Der Mann, der das Buch geschrieben hat, geht auf die Leute, die Bushaltestelle, und da kriegt er irgendeinen an und sagt, ist heute ein guter Museumstag? Die Leute rotieren und denken, was stellt er für eine blöde Frage? Und so tut er zum Beispiel dann. Und dann die Leute, die geben dann total keine Antwort, aber dann geht er ja regelmäßig am Morgen wieder auf den Bus und irgendwann fragen die Leute, du, aber wieso hast du mich da gefragt, oder? Er hat 2 Sachen. Das eine, weil er gefunden hat, du könntest eine interessante Person sein. Und das andere ist, weil er gesagt hat, sind wir schon mal in einem Museum gewesen, oder? Und meistens ist ja ein Museum, und ich mag mich jetzt gerade erinnern, hier in Südafrika, ist das Museum von Martin Luther, von Nelson Mandela. Und da hat es einen Haufen Fotos, oder? Und ihr seht da verschiedene Lebensabschnitte von Nelson Mandela in diesem Museum rein, oder? Und er sagt, lebe dein Leben so, wie jeden Tag ein Museumstag ist, oder? Und überleg dir, am Schluss von deinem Leben, was einmal in deinem Museum wird ausgestellt werden. Und er ist kein Christ, oder? Und er hat gesagt, schau, du lebst, und er hat nicht von Jahren geredet, sondern er redet immer von Tagen, du lebst ein Average 28.200 Tage. Das klingt nicht so wahnsinnig viel, oder? Wenn ich sage 77 Jahre, denke ich, oh, das ist lang. Aber 28.200 Tage ist eigentlich nicht so viel, oder? Und jetzt überleg dir, wenn du die Tage, 80% von dieser Zeit in einem Job verbringst, wo dich anguckt, wo dich anschießt, ja, dann siehst du am Schluss in diesem Museum hat's ein paar Bildchen. Wenn du mit 80% der Leute unfreundlich bist oder eben auch freundlich, dann siehst du das in diesem Museum. Wie du deine Zeit verbracht hast, mit wem bist du in der Natur raus, hast Sport gemacht. Und überleg dir jetzt schon, was möchtest du mal, was in deinem Museum oder was dort für Fotos, heute würde man sagen, auch Videoclips, Snapshots und alles ausgestellt wird, oder? Und lebst das so. Und das ist ein Buch, wo uns ein bisschen aufzeigen wird, ja, wo ist deine Leidenschaft, was macht dir Freude und wie schaffst es du es, dass es nachher einmal in deinem Museum so aussieht, wie du es gerne hättest. Also, gut zu empfehlen. Was auch wichtig ist und schön ist, als ich vor 2 Jahren Predigt hatte, dort ist es zum Thema Apostelgeschichte. Wir dürfen nicht vergessen, all die Zusagen, die wir im Wort Gottes haben. Und ich habe dort so 40 so Zusagen, Verheißungen aufgeschrieben. Ich habe die nochmal vorgeholt. Ich kann die nochmal ausdrucken. Wenn es jemand will, kann er mir eine E-Mail schicken. Und ich schicke euch die. Oder ich mache auch gerne nochmal so ein Booklet. Für die es nicht kennen, machen. Das hilft einfach auch immer wieder in Zeiten von der Wüste, sich an dem zu orientieren. Manchmal sind es auch ganz, ganz kleine Sachen. Und ein spontaner Eindruck jetzt auch von Rahel. Fröhlich, wenn es gut ist. Sag doch du ganz kurz, was auch du so ein bisschen machst, wenn du so unterwegs bist. So. Ist eingeschaltet.
Hallo, gut. Genau, du hast mich letztes Mal noch angefragt, ob ich spontan noch ein Zeugnis habe zum Thema von Klagen zu Dankbarkeit. Und ich habe mir überlegt und habe gemerkt, wenn ich zu Gott bete, mit ihm schwätze, fange ich meistens mit Danken an. Also, ich sage nicht, bitte Jesus, mach das und das. Das kann man natürlich, aber ich sage, danke Jesus, dass ich morgen in die Schule gehen darf. Oder dass heute Nachmittag die Sonne scheint. Einfach Danke sagen, anstatt bitte. Und mir ist auch noch in den Sinn gekommen, dass ich in Situationen, wo ich mich aufregen könnte, weil jetzt irgendwie Schnee hat oder es ist kalt oder irgendwie es gurkt mich an, das Wetter zum Beispiel, dass ich einfach sage, danke Jesus für den Regen, danke Jesus, dass es kalt ist. Und ich merke, gerade letzte, wo es wieder der Schneeding war und so, ich habe Freude. Auch wenn es kalt ist, auch wenn es Schnee hat, auch wenn es Regen ist und auch wenn es nicht mein Lieblingswetter ist. Und ich habe dabei gemerkt, wenn ich Danke sage, dass es mich aufbaut und meine Einstellung auch zu Sachen verändert, die es mir nicht so gefallen. Genau. Also es lohnt sich, Danke in Situationen, wo nicht schön sind oder wo nicht positiv jetzt auf den ersten Blick sind.
Danke vielmals. Ich denke, ganz, ganz ein wichtiger Aspekt auch, dass man in Zeiten von Wüstenzeiten eben das Danken nicht vergessen. Und etwas, wo mir einfach auch noch aufgefallen ist oder wo ich euch da gerne möchte aufzeigen, Wenn wir gläubig werden und vor allem auch, sage jetzt mal, vielleicht meine Generation, dann sehen wir da Gott fast so ein bisschen mit einer Sie-Beziehung. Und ich selber bin ja, mein Vater war katholisch, von dem her, eben, man hat da vom Herr Gott geredet, oder? Nachher ist vielleicht weitergegangen, noch ist daraus Gott geworden. Und irgendwann Jesus. Und was einem immer auch ist, oder für mich persönlich, in so Wüstenzeitung, man kommt dann eben relativ schnell in die Du-Beziehung. Und da sind wir dann quasi so. Als Partner mit Jesus unterwegs. Und das ist eigentlich da, wo wir möchten hinstreben, dass wir da wirklich so die One-to-One-Beziehung mit Jesus haben, dass wir so mit Gott, mit Jesus unterwegs sind. Und die Tendenz soll ja wirklich sein, dass wir da herkommen. Und ich denke, da die Beziehung, die Herausforderung, und eben, wir dürfen aber Gott einmal klagen, aber wenn wir noch nicht bei der Oase sind, das verbindet einfach und das bringt uns in dieser Beziehung mit Jesus auf ein ganz neues Level. Das ist einfach etwas, was mir noch in der Vorbereitung aufgefallen ist und ich euch auch weitergeben möchte. Interessant ist auch, wir haben jetzt hier vom Wasser geredet, von dem Mara, von dem bitteren Wasser. Wir haben aber auch jetzt gehört vom Manna, vom Brot. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist Quelle vom lebendigen Wasser. Und er hat dort einer Frau am Brunnen gesagt, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Das ist auch eine Zusage, die uns Gott gibt. Und die andere Zusage, die finden wir auch im Johannes 6, 51, wo Jesus sagt, dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf das man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben in der Welt. Jesus ist mehr als Manna in der Wüste. Er ist unser Lebensbrot. Manna ist auch Symbol für Erlösung, für die Annahme bei Gott. Manna heisst das Vertrauen aufs Werk von Gott. Jesus ist unsere Kraftquelle, unsere Sinnerfüllung für die Zeit bis zur Ewigkeit. Gott schenkt uns Kraft, die wir brauchen für all die Herausforderungen, die wir haben. Amen. Ja, Herr, wir möchten dir wirklich danken für dein Wort. Wir möchten dir danken für deine Zusagen, für deine Wunder, die du gewirkt hast, ganz speziell auch in der Wüste. Und wir möchten dich bitten, so wie du das Volk Israel aus der Sklaverei ausgeführt hast, in die Wüste, in die Freiheit, dass auch du uns weiter in die Freiheit führen tust. Unsere Not ist nicht der Hunger, aber unsere Not ist, dass wir vielleicht im Überfluss verhungern können. Gott, möchtest du uns zeigen, wie wir frei werden für dich, damit du unseren Lebenshunger stillen kannst. Danke, Herr, dass du unsere Quelle bist, dass du aber auch unser Brot bist und dass du für uns gestorben bist. Wir möchten dich jetzt einfach auch bitten für alle, die in eine neue Lebensphase eintreten, für die, die frisch verheiratet sind, für die, die neue Arbeitsstellen anfangen, für die, die jetzt gerade pensioniert worden sind oder für die, die eine neue Ausbildung anfangen. Sie wissen vielleicht noch nicht, wohin die Reise führt, aber bist du bei ihnen, Herr, und schenk du ihnen die Kraft und die Zuversicht, die sie brauchen, um mit dir ähnlicher zu werden, um mit dir in dieser Partnerschaft unterwegs zu sein. Miteinander, Herr. Amen.